Wisst ihr, warum ich mich auf den Tag so freue, wo wir jetzt davor gesungen haben davon? Ich gehe davon aus, dass wird der Tag sein, wo keine Fragen mehr übrig sind. Sicher? So lese ich meine Bibel. Dann wird alles klar sein. Aber bis dort sind wir ja noch gerade ein bisschen unterwegs zusammen. Und darum ist jetzt, ich brauche ungern das Wort, aber der Nachmittag oder der Teil, den wir jetzt noch haben, ist so ein bisschen der Lumpensammler, wo wir gerne noch die eine oder andere Frage aufnehmen möchten. Und dann, das schauen wir dann auch noch also in Form von Zeugnis, wenn das darf sein, noch ein bisschen hören, ob Gott da oder dort etwas aufgescheucht hat, im guten Sinn. Also erwarte bitte nicht, dass ich jetzt im Tempo des gehetzten Affen durch die 6 Seiten Fragen gehe, die ich noch immer noch bei mir habe. Die eine oder andere konnte ich in der Zwischenzeit schon antüpfen. Und ich habe mir jetzt noch Zeit genommen, das ein bisschen zu büscheln. Für die eine oder andere, die noch nicht angestüpft worden ist, noch ein bisschen aufzunehmen. Ich würde es gerne unterscheiden. Auf der einen Seite Gebetsformen. Und auf der anderen Seite noch so ein bisschen um die Fragen vom Inhalt. Du kannst das da mal vorwerfen, die 2 Stichworte. Ihr habt gemerkt, ich habe nicht wahnsinnig viel zu den Gebetsformen geredet. Und zwar nicht, weil ich nicht Ideen hätte, sondern weil es meine tiefste Überzeugung ist, dass das nicht der Kern vom Gebet ist. Über die Formen können wir uns, bis wir alt und grau sind, diskutieren. Aber das ist nicht die Leidenschaft von Gott. Hoffentlich hat er von mir gehört, dass es viele verschiedene Formen gibt, die dürfen sein nebeneinander. Die einen verstehen wir, die anderen verstehen wir nicht. Bei den einen können wir mitmachen, bei den anderen können wir nicht mitmachen. Ist doch gut so. Ich finde eine von den ganz spannenden Fragen, die ist reinkommen, da dazu, die Frage wegen der gefalteten Hänge. Die habe ich schon so manchmal gestellt bekommen. Und jetzt möchte ich euch fragen, wisst ihr, woher das kommt mit diesen gefalteten Hängen? Meine Information ist die, zur Zeit der ersten Christen hat es ja auch noch Sklaven gegeben. Und mit diesen Sklaven ist man auf einem Merit. Also wenn du so einen richtigen, prächtigen Viehschröter hast zum Verkaufen, dann konntest du auf einem Merit ein gutes Geld machen. Und die Sklaven, die sind auf einem Merit eben ausgestellt worden zum Verkauf. 4 Schröter, 2 Schröter, nette Putzfrau, was auch immer da im Schaufenster war. Und so wie ich es gelesen habe, ist, wenn der Herrschaftswechsel von dem, der ursprünglich der Besitzer war, zum neuen Besitzer vollzogen worden ist, dann hat man einem Sklaven die Hänge zusammengebunden und er musste sie so müssen herhaben und der neue Besitzer durfte den Sklaven mitnehmen. Oder auch noch dort lassen, aber wenn er die Hänge zusammengebunden hatte, war er schon verkauft. Und die ersten Christen haben als Ausdruck von ihrem Herrschaftswechsel nicht mehr länger dieser Welt, nicht mehr länger der Sünde, nicht mehr länger den Menschen zu gehören, sondern dem Gott, der mit seinem Sohn uns Menschen erkauft hat. Als Ausdruck von diesem Herrschaftswechsel haben sie das Zeichen genommen. Versteht ihr das Bild? Und darum sage ich, es kann durchaus sein, dass du in deinem Gebetsleben eine Phase hast, wo du sagst, und ich werde mir dem Herrschaftswechsel noch wieder neu bewusst, wo ich durch mein Ja zu Jesus, durch sein Sterben am Kreuz und durch meine Taufe, meine bewusste Entscheidung, zu ihm zu gehören, ich werde dem wieder mal in dieser sichtbaren Form gerecht, dass ich meine Hänge zum Betten meinem Gott so herstrecke und sage, ich gehöre dir. Das ist nichts Magisches. Das ist nur für uns. Das ist nur für mein Herz, dass ich das wieder mal verstehe. Und mich dann auch bitte sehr, wenn es darf sein, dementsprechend benehmen. Im Gebet und im Alltag auch. Und dann gibt es die anderen Phasen, von denen habe ich auch geredet, die ich zum Ausdruck bringe mit meinen Hängen, mit meinem Körper. Gott, da bin ich. Ich brauche einen Gutsch von dir. In Form von Liebe, in Form von Eindrücken, in Form von was auch immer. Das kann man wechseln. Darf man wechseln. Das Gleiche ist mit dem Abknäulen oder mit dem Stehen vor Gott oder mit dem Liegen. Ich möchte euch einladen, probiert ein bisschen etwas aus und schaut mal, was das mit euch macht. Und ich möchte euch gleichzeitig warnen, ich habe einmal in meinem Leben in einem Gebetsseminar die Idee gehabt, jetzt leiste ich flach vor Gott. Auch als Form von der Hingabe. Wir kennen das etwa aus der katholischen Kirche, wo da die Bischöfe, wenn sie geweiht werden, sich aus Gehorsam vor dem Papst flach am Boden tätschen. Also nein, nicht tätschen, aber ausstrecken. Jetzt, wir haben keinen Papst, das geht gerade auf direktem Dienstweg zum Herrn. Warum nicht mal so beten? Und ich habe das mal gemacht, weil ich den Eindruck hatte. Und dann ist mir etwas so Blödes passiert. Dann konnte ich nicht mehr aufstehen. Und zwar nicht, weil es im Rücken hat oder weil irgendwo ein Muskel gestreikt hat, sondern es war wie Gott im Raum. Und dann hat heute mein hebräisches Hirn gerettet und mir eine Information eingeblendet. Heiligkeit ist auf Hebräisch das gleiche Wort wie Gewicht. Dann hat es Klick gemacht. Dann habe ich gewusst, ich bin genau am richtigen Ort, aber jetzt kann ich nicht aufstehen. Das Gewicht hat mich dort auf diesem Teppich gehabt. Es war mir Vögel wohl. Ich habe das Muster vom Teppich, das könnte ich noch heute zeichnen. Ja, man hatte ziemlich Zeit gehabt, das zu studieren. Aber ich bin voll bei Bewusstsein. Ich habe das Mittagsglöckchen gehört läuten. Ich habe gewusst, ich sollte auch gehen, aber ich bin nicht von diesem Fleck fortgekommen. Aber es war so ein Frieden da. Man denkt, hui, hui, hui. Der Gott hat Kraft. Das habe ich im Kopf schon gewusst. Aber ich habe dem Gebetseindruck mal voll gefolgt und Gott hat mich super auf die Matte getatscht und dort mal das erleben, was das könnte heissen. Und ich kann jetzt dir nicht sagen, ob das bei dir auch so wird gehen. Aber ich sage, es gibt Ausdrucksformen vom Gebet, die einhergehen mit dem, was wir im Herz spüren. Und ich sage, warum nicht wir steife Schweizer Emmentaler und darf ich sagen, vor allem wir Männer, warum dem nicht mal Ausdruck geben? Und dann einfach schauen, was passiert. Die Haltung wird im Herz bestimmt und der Körper folgt dem näher. Wenn du das spürst. Und wenn du es nicht spürst, ist es auch gut. Aber wenn du Lust hast und mit dem willst du einfach ausprobieren, kann ich dich einladen. Du musst auch ein bisschen schauen, was passt. Das ist jetzt vielleicht nicht im Gottesdienst zuvorderst vorne her und so. Vielleicht machst du es wirklich zuerst im stillen Kämmerli. Aber versuche doch mit ganzem Körper dem Gott zu gehören. Und dann kann man da manchmal so eine Zeichenhandlung machen und dann einfach mal schauen. Das ist nichts Spukhaftes, sondern einfach etwas, was das Herz sagt oder der Körper folgt. Das ist so eine Gebetshaltung. Vom Abknäulen habe ich schon geredet. Es gibt Momente, wo ich Buße tue für etwas, was mir wirklich abverheilt ist. Dann kann ich auch vor Gott auf Knie. Ich lade euch ein, nehmt euch die Freiheit. Und probiert da aus. Es macht mit einem etwas. Und ich möchte behaupten, wenn das Herz rein ist und die Motivation rein ist, wenn ihr nicht auf die Idee kommt, irgendeine Form von Showbetten oder Kehrsucht, den Gebetssuperstar ins Leben zu rufen, dann nachher kommt da Leben ins Gebetsleben. Das ist nicht für andere. Jesus hat klar gesagt, stellt euch nicht zuvorderst her und macht irgendein Theater. Er hat es ein bisschen braver Wort gesagt, aber gemeint hat er es so. Und manchmal ist das stille Kämmerli nicht der Ort für das Betten. Und wenn ihr nicht wisst, wie das geht, fragt der Fritz, dann nimmt euch gerne mit auf den nächsten Spaziergang. zusammengefasst, alles, was eurem Gebetsleben Schub gibt, in der kreativen Form, der Würfel, das ist so eine tolle Idee. Anstatt am Daumen zucken, um Hirn krauen, um einen Küchentisch, um nicht wissen, was machen wir jetzt, wie beten wir jetzt, mit dem Würfel. Wir haben mit unseren Kindern das Popcorn-Gebet gemacht. Popcorn-Gebet heisst, du darfst genau einen Satz beten und dann kommt das Nächste dran. Das ist so eine simple Form. Das Kind kann sich merken, macht Pop, einen Satz und dann ist es gut, dann kommt das Nächste dran. Das ist so eine Form. Kreativ. Wir haben mit unseren Kindern das Gebet gemacht, dass wir die Hang, kennt ihr das Spiel? Auf der Mitte vom Tisch, oder? Haben wir mal ins Gebet umgegossen und gesagt, gegen das, was das unterste ist, tu beten. Und wenn es fertig ist, nimmt es die Hang unter vorne und tut es oben auf den Haufen. Und wenn eins, was das unterste ist, nicht beten will, kann es die Hang aufziehen und wieder oben drauflegen. Dann ist immer klar, wer dran ist, nämlich nur das, was der Küchentisch unten dran hat. Es hat eine super Ordnung gegeben. Und wir haben intensiv mit unseren Kindern so gebetet. Kreativ. Da gibt es so viele verschiedene Formen. Und anstatt, dass man sich anfängt, Köpfe drüber zu zerbrechen oder sogar eintätschen, was gilt denn jetzt noch und was gilt schon nicht mehr, lasst uns doch das einfach ausprobieren. Und auch mit einer Lust dahinter, mit einer Freude dahinter. Und Kinder helfen uns da extrem. Also nicht eine Formendiskussion, sondern immer wieder das Herz zu dem Gott haben. Eine weitere Frage zu der Art des Gebets war zum Beispiel wegen dem Laut oder dem Leisli beten. Ich kann euch nicht sagen, welches mehr wirkt. Ich kann euch eine Geschichte erzählen, die ich selber im Spital zu Langnau erlebt habe, die ich heute zutiefst weiss, weil ich das gesagt habe, ist etwas passiert. Das ist aus meiner Zeit, als ich als Pfarrer zu ZZU gearbeitet habe. Da war ein Mann zu Langnau auf der Intensivstation. Die Angehörigen haben mir gesagt, er liegt dort, wir wären froh, wenn du gehst, Besuch machen. Ich bin gegangen. Der war dort auf der Ips, auf dem Bett gewesen, die hängen da so schön auf dem Bauch zusammen. Regungslos. Und ich bin her und habe das, wie man das macht als ordentlicher Pfarrer, einen Moment an diesem Bett gebetet, habe Psalm vorgesungen, habe einen Bibeltext gelesen, bin still gewesen, bin ihm einen Moment. Und nachher habe ich nicht mehr weiter gewusst. Und dann habe ich so das Gefühl gehabt, ja, ich glaube, es tut es. Ich gehe hey, oder ich gehe. Habe noch andere auf der Liste gehabt. Und nachher wollte ich mich verabschieden. Und bin so, seine Hänge waren da so auf dem Bauch. Und bin so mit meinem Hang in seine Hänge hineingeschliffen. Habe ihm einen Händedruck gegeben. Er war immer noch nicht bewusstlos oder ansprechbar gewesen. Und ich sage nur, Püti Gott Fritz, wir sehen uns im Dorf wieder. Das waren meine Worte. Und dann ist es abgegangen. Auf den Monitoren, die da gestanden und gehangen sind, hat es angefangen Kurven. Irgendwo an Ort ist ein Horn los, wahrscheinlich im Schwesternzimmer vorne. Ein Licht hat blinkt und ich habe die Finger zurückgenommen. Ich war es nicht. Und als du die erste Schwester im gestreckten Galopp um eine Ecke kamst, hat sie mich halb verwutscht. Und dann bin ich ins Auto. Es hat mich so durcheinander gebracht, dass ich keine anderen Besuche mehr habe machen können. Und dann habe ich realisiert, das Püti Gott, das hat Kraft. Jetzt mal ehrlich, das war nicht ein vollmächtiges Gebet. Aber ein Püti Gott ist ein Püti Gott. Ein Segen. Hat Kraft. Ich hätte es ja still machen können. Und ich kann euch heute nicht sagen, die Monitoren hätten das nicht gemerkt. Ich weiss nicht, wie es funktioniert. Aber ich sage, was wir aussprechen, hat Kraft. Im Negativen erfahren wir das. Wenn ich jemandem sage, bist du ein Löw? Dann gibt es einen Hick. Aber wenn ich einem ein Kompliment mache oder Danke sage oder eben für jetzt zurück zum Gebet zu kommen, wenn ich ihm ein Püti Gott weitergebe? Hat das Kraft? Rechnen wir mit dem? Das sind nicht meine Worte. Ich bin nicht der vollmächtigste Lieferant, den es gibt auf diesem Planet. Aber wenn ich das im Namen von Gott mache, hat das Kraft? Es ist beim Segnen, beim Aussprechen von Wahrheiten, die wir aus der Bibel nehmen. Und darum, manchmal muss man es aussprechen. Man muss es einfach aussprechen. Ob das ein Pütigott ist, oder wie wir es in der Eingangsgeschichte hatten, da bei der Witwe, die gesagt hat, das ist nicht recht, ich muss Recht haben mit dem Richter. Spielt keine Rolle. Ausgesprochen. Rechnet damit, dass das Ausgesprochene seine Kraft wird haben. Und dann müssen wir wieder nicht um Formen diskutieren, sondern wir können das ausprobieren. Jemand hat die Frage gestellt, gibt es Christen, die nicht zum Gebet berufen sind? Wenn ich jetzt 5 Referate lang immer wieder von der Beziehung, die der Vater im Himmel mit uns geredet hat, ist die Antwort nach. Ich glaube nicht, wo du Christ sein kannst, ohne zu beten. Du kannst vielleicht eine religiöse Form leben, die so aussieht wie. Aber dann wird es ehrlich gesagt ein bisschen blutleer. Wir sind alle gerufen, in der Beziehung zu dem Vater im Himmel zu leben. Und eine der Ausdrucksformen ist das Gebet. Ist mein Sohn, auch wenn er tagelang nicht mit mir reden würde? Selbstverständlich. Aber ist mein Sohn und will etwas von mir oder ich etwas von ihm? Will ich mit ihm Gemeinschaft haben? Geht es nicht anders. Wir müssen zusammen reden. So ist es mit Gott auch. Es gibt niemanden, der ausgenommen ist, und ich sage bewusst, nicht von der Pflicht zu beten, sondern von der Einladung zu beten. Du kannst es lassen. Aber dann wird es einfach irgendwann über kurz oder lang ein bisschen anstrengend und ein bisschen blutleer. Wir sind alle gerufen, in der Beziehung zu dem liebenden Vater im Himmel hineinzukommen. Auf die Art und Weise, wie es uns entspricht, wie wir aufschnaufen können. Und darum komme ich zurück an Anfang. Geniessen und probieren aus, was da an Beziehung möglich ist. Der zweite Abschnitt ist der von den Gebetsinhalten. Und mir ist bewusst, das ist natürlich, da kommen wir jetzt in ein Minenfeld. Oder auch ich, ihr dürft alle hören, wie es mir hier vorne verlesen. Nein, es sind so viele Gebetsthemen, sie sind einfach auch Ansichtssache, theologische Diskussion. Darf ich das beten? Darf ich eins beten? Ich möchte euch einfach ermutigen, hat er das mit eurem Herz betet und nicht, weil euch irgendjemand gesagt hat, dann wird nach Gott schon sagen, ob das in Ordnung ist oder nicht. Es ist ein Beziehungsgeschehen. Jeder Gebetsinhalt ist letztlich ein Beziehungsgeschehen zwischen mir und meinem Gott. Nehmen wir ein Beispiel. Für die einen ist die Vorstellung vom Schutzengel absolut greifbar. Engel ist sowieso im Moment sehr etwas Populäres. Nicht nur unter Christen, die ganze esoterische Welt hat das auch. Goldige Federli, weisse Federli, runde Gesichtli, Ecke, ist alles gut. Aber wir beten nicht Engel an. Wenn jemand mit dem leben kann, dass Gott ihm sagt, und ich schicke dir meinen Schutz, und das reicht, dann muss der Schutz nicht ein Federnkostüm haben. Aber wenn jemand den Gedanken in seinem Herz gut entgegennehmen kann, dass jetzt da einer neben mir steht und der eine hat halt jetzt noch die Federn und Flügel, wir wissen ja nicht wirklich, wie sie aussehen, dann sage ich, wenn es im Herz ankommt, ist gut. Klingt vielleicht ein bisschen katholisch, aber warum auch nicht? Aber nicht für die Federnfigur anzubeten, sondern Gott, der sagt, ich bin mit dir bis ans Ende der Welt. In welcher Form auch immer. Und so gibt es ganz viele so Diskussionen, was darf ich denn beten und was darf ich nicht beten. Es war eine Frage auch die, kann mein Gebet quasi an die falsche Adresse, kann ich unbewusst den Teufel anbeten? So habe ich es verstanden. Und dort sage ich wieder das Gleiche. Es kann nicht sein, wenn ich in meinem Herz mit Gott kommuniziere und meine Beziehung zu ihm klar ist, dann rede ich mit ihm und nicht mit ihm. Und unbewusst oder um 10 Ecken um an die letzte Adresse, das geht in meinem Kopf nicht. Da habe ich nicht so Angst. Wenn ich vor Gott stehe, stehe ich vor Gott und dann hat der andere nichts zu suchen. Abgesehen davon, dass ich den nicht so wichtig nehmen will, dass ich mit einem Auge muss gegen runter schillen und mit dem gegen rauf. Versteht ihr es? Es geht um das Herz. Und wenn ich unsicher bin in dem, könnte mir ja auch wieder mal jemand zur Seite nehmen und sagen, du, ich bin so auf wackeligen Beinen in dem hinne. Würdest du mal mit mir zusammen? Und du darfst mir auf die Finger klopfen, wenn du das Gefühl hast, das ist jetzt aber ein bisschen abstrus. Das ist Freundschaft. Unter Brüdern und Schwestern, wo wir einander in aller Ehrlichkeit können sagen, das hat mir jetzt ein bisschen komisch gedünkt. Eine Frage, die auch war, von wegen Inhalt, ist, wie ist es denn mit dem Beten? Soll ich denn jetzt zum Vater beten? Soll ich zu Jesus beten? Oder soll ich zum Heiligen Geist beten? Ich würde euch gerne mit einer Illustration Antwort geben. In der Erziehung ist ja hoffentlich, wenn es rundläuft, Mutter oder Vater eins. Und manchmal sind Kinder so gefitzt, dann gehen sie die Mami fragen. Und die Mami sagt etwas und das passt dann nicht ganz in den Kram. Dann gehen sie den Papi fragen und umgekehrt. Die von euch, die Eltern sind, kennen das Phänomen, oder? In meiner Familie haben wir es so gehandhabt. Wenn unsere Kinder das Spiel haben probiert zu machen, haben wir, meine Frau und ich, angemacht, dass ich aber gesagt habe, hast du die Mami schon gefragt? Ja. Was hat die Mami gesagt? Das und das. Und dann habe ich vor dem Kind gesagt, dann bin ich gleicher Meinung. Sogar, wenn das nicht immer so 100% gestimmt hat. Aber ich wollte, dass unsere gemeinsame Stimme für unsere Kinder zu erziehen eine Stimme ist und nicht ein Genosch in den Kindern steht. Und in aller Bescheidenheit, ich glaube, mit Vater, Sohn und Heiligen Geist ist es genau gleich. Wenn das drei Einigkeit ist, spielt es schlussendlich keine Rolle. An wen ich das Kuvert adressiert habe. Es kann sein, dass der Vater eine sättige, biege Post auf seinem Tisch hat und wenn der Sohn dazukommt, sagt er, weißt du, was kannst du mir helfen? Ich habe noch ein paar Sachen. Und die Antwort wird aus einem Mund einstimmig aus der Einheit von Vater, Sohn und Heiligen Geist kommen. Es kann nicht sein, dass der Vater ein Gebet anders beantwortet als der Sohn. Und es kann nicht sein, dass der Sohn ein Gebet anders beantwortet als der Heilige Geist. Vielleicht geht der Vater zwischen den Heiligen Geist und fragt, was hast du das denn wirklich so gesagt? Dann muss ich auch der gleichen Meinung sein. Nein, Spass. Aber versteht ihr das Prinzip? Es ist eine Stimme. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Der dreieinige Gott ist eins. Es ist nicht so much entscheidend. Jetzt gibt es klar manchmal Gebetssituationen, wo ich mich an Jesus wende. Wenn ich Buße tue, danke ich Jesus auf direktem Weg für sie gegangen ans Kreuz, dass sein Blut geflossen ist, für meine Schuld zu decken. Ich kann auch sagen, danke Vater, dass du deinen Sohn geschickt hast, dass er für mich am Kreuz gestorben ist. Kein Problem. Aber ich kann es auch direkt sagen. Versteht ihr? Und ich muss immer nicht den Kopf ausstudieren, was gehört jetzt genau für eine Adresse auf das Gebetsanliegen? Aber wenn man das ein bisschen anfängt zu leben, wird man dann plötzlich auch merken, dass es Themen oder Begriffe, Bereiche gibt, wo ich ganz direkt den Heiligen Geist ansprechen kann. Beispiel, ich brauche Weisheit. Das Wort sagt uns, dass der Heilige Geist die Quelle von aller Weisheit ist. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, wo ich Weisheit brauche, bete ich, Heiliger Geist, ich brauche die Weisheit vom Himmel, für die Frage zu bewegen, beantworten. Da würde ich euch wieder einladen, macht das so stressfrei, wie es irgend geht. Es ist nicht wirklich matchentscheidend. Hauptsache ist, das Herz ist wohl in dem, was geformuliert wird im Gebet. Hauptsache ist, du meinst, was du betest. Und nicht, weil es irgendeine Formel ist oder ein Ritual oder vordruckte Worte. So fängt es an zu leben. So fängt es an zu sprätzeln im Gebetsleben. Und jetzt möchte ich noch zu der einen Frage kommen, die viele beschäftigt. Mich auch, ganz ehrlich gesagt. Wie bekommt mein Gebetsleben wieder Pupf? Ich habe herausgefunden, dass Abwechslung ganz gut tut. Manchmal ist es so ein bisschen wie beim Essen, oder? Man hat ein neues Menü entdeckt und das hat man so gern. Und dann sagt man vielleicht mal alle Woche, ich hätte gern wieder. Und dann ist das fein. Und dann plötzlich hat man so die Idee, ja, so alle drei Tage hätte ich es noch fast lieber. Und über kurz oder lang merkst du, es ist eigentlich ein bisschen das Gleiche. Warum gibt es schon wieder? Versteht ihr es? Und das ist mit der Gebetsmethode wieder das Gleiche. Wenn du eine Methode entdeckt hast, die für dich im Moment funktioniert, ja, nicht ändern. Bleib treu dran. Wenn du aber eine Methode hast, wo du merkst, yeah, es ist nicht mehr so spritzelig wie Alba auch schon, dann fang doch etwas Neues an. Probier doch etwas Neues aus. Experimentieren. Oder vielleicht sogar Gott fragen, hast du mir eine neue Idee? Jetzt habe ich ein paar Sachen gehört. Es gibt ja ganze Bücher, gestell voll Bücher, die man dazu lesen kann. Das ist auch immer spannend. Aber letztlich muss ich es mit Gott abmachen. Was ist denn jetzt das Neue? Was ist neu dran? Ausprobieren. Vielleicht musst du etwas verwerfen, wo du merkst, das passt jetzt überhaupt nicht zu mir. Und vielleicht entdeckst du etwas Neues, vielleicht schnappst du etwas auf und sagst, ich weiss zwar nicht, wie es funktioniert, aber irgendwie merke ich, es lebt. Leben im Gebetsleben kommt aus der Beziehung zwischen mir und Gott und nicht aus irgendeiner Methode. Das, was ich wieder spüre, ich fühle mich verstanden. Das, was ich wieder erlebe, er antwortet mir. Da bin ich auf sicherem Grund und weiss, ja, jetzt habe ich etwas gefunden, was geht. Und solange es geht, wechsle ich das Velo nicht. Auch da wieder ausprobieren. Wisst ihr, Gott in seiner riesen Fülle, so wie er uns so verschieden gemacht hat, hat doch kein Problem, so viele Menge Nase, wie wir hier innen wären, individuell mit einer eigenen Gebetsmethode zu versehen. Das sieht bei dir ein bisschen anders aus als bei mir. Was wäre das für eine mörderische Idee, wenn man am Morgen am Offen zu sagen, stange um 5 Uhr auf, dann betet es am besten. Ja, wenn das am Morgen am Offen ist, weil sein Biorhythmus dann nicht in Schwung kommt, dann muffelt er dir einfach ins Morgengebet. Geht nicht. Was wäre das für ein mörderischer Gott, der ein Gesetz würde sagen, du bist Mutter von 4 Kindern und du musst morgen um 5 Uhr zu den Federn aus. Das ist vielleicht die letzte Stunde, wo du überhaupt in Ruhe noch erholsam schlafen kannst. Das ist nicht ein liebender Gott, der so ein Gesetz in die Welt setzt und sagt, aber dann sollt ihr beten. habe ich in meiner Bibel bis dahin noch nicht gefunden. Genau. Die Gebetsform, die Gebetszeit, die Gebetsworte gibt es nicht. Das sind deine Worte. Fang an auszuprobieren. Und wenn es nicht lebt, fang an auszuwechseln. Fang dich an austauschen mit Freunden. Wie hast du es? Geht es bei dir? Wie schaffst du das nur? Hast du mir einen Tipp? So kann es wieder anfangen, lebendig werden. Das braucht ein bisschen Mut, ich weiss es. Aber ich glaube, dass das Gott sehr gern hat, wenn wir mutig unterwegs sind. Und einfach anfangen, investieren in die Beziehung. Das ist sein Herz.